Also, ich begrüße Sie ganz herzlich zu der diesjährigen Abiturfeier am LMG Ihrer Schule. Es ist ja die Schule, gerade ist es wahrscheinlich Ihnen in Erinnerung gekommen, die Sie vor 8 Jahren mal entschieden haben zu betreten, als Fünftklässlerinnen und Fünftklässler. Und als Sie das Gebäude zum ersten Mal betreten haben, weiß ich nicht, wer es war. Ich kann es mir vorstellen, dass es einerseits mit großer Freude geschah, aber vielleicht auch mit etwas bangem Herzen, denn der Übergang von der behüteten Grundschule, sage ich mal, ins Gymnasium, ins Gymi, ist ja auch nicht einfach. Es sind ja plötzlich ganz viele Fächer und ganz viele Lehrer, alle auch noch unbekannt. Und dann Anforderungen, die unbekannt sind, die auf Sie dazugekommen sind. Und nun mit dem heutigen Tag, mit dieser Feierstunde, ist Ihre Schulzeit zu Ende. Und das ist auch ein Lebensabschnitt, der damit zu Ende geht und ein neuer beginnt. Und jedes Jahr wird auch diese Abiturfeier angefüllt sein mit Erinnerungen, mit Geschichten und mit Anekdoten aus der Vergangenheit, aus der Schulzeit. Es ist also einerseits eine Zeit des Abschlusses und eine Zeit, in der wir ihre Erfolge feiern dürfen. Und andererseits ist es natürlich auch ein typischer, sag mal, weißt du noch, Moment. Sag mal, kannst du dich noch daran erinnern, als wir... Ich weiß nicht, was Ihnen an der Stelle als in den Sinn kommt, vielleicht von ganz, ganz früher, den Anfängen hier an der Schule, vielleicht, oder ich bin mir relativ sicher, Ihr Schullandheim oder einer der Wandertage, der erste Wandertag, wenn Sie das überhaupt genießen durften. Nicht alle unsere Jahrgänge durften ja ins Schullandheim oder gar wandern gehen. Aber ich bin mir sicher, sozusagen ganz frisch in der Erinnerung wird Ihre Studienfahrt sein. Vielleicht erinnern Sie sich jetzt auch ganz individuell an eine überraschend gute Zeugnisnote in einem für Sie eher schwierigen Fach oder auch an das Gegenteil. In der Erinnerung leben Ereignisse wieder auf. Sie werden gegenwärtig durch die Erinnerung und erhalten dadurch auch ihre Bedeutung für das Hier und für das Heute. Das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung. So lautet eine alte jüdische Weisheit, die der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker ins Zentrum seiner berühmten Rede vom 8. Mai 1985 stellte, dem 40. Jahrestag des Kriegsendes in Europa. Nun hoffe ich natürlich nicht, dass Ihre Schulzeit am LMG durchgehend so war, dass Sie hier und heute sich nach Erlösung sehnen. Aber gemischt wird sie sicherlich ausfallen, wenn Sie zurückblicken auf die 8 Jahre Schulzeit, oder vielleicht waren es auch 9 oder 10. Wenn es 9 oder 10 wären, dann wären Sie wirklich in der allerbesten Gesellschaft. Es gibt jede Menge prominente Wiederholer, habe ich mir von der KI einflüstern lassen. Es fängt an mit Otto von Bismarck, reicht über Winston Churchill, Thomas Gottschalk, Harald Schmidt, Albert Einstein, Otto Walkes und geht bis zu Sido. Alle drehen eine oder mehrere Ehrenrunden. Und allen voran der, den Sie alle kennenlernen mussten aus ihrem Kursstufen Deutschunterricht, Mario und der Zauberer. Ich meine, Sie wissen es, den Literaturnobelpreisträger Thomas Mann. Der ist übrigens gleich mehrfach sitzen geblieben und schlussendlich hat er das Gymnasium in Lübeck mit wirklich grottenschlechten Noten und ganz ohne Schulabschluss verlassen. Angesichts dieser Beispiele, die da zusammengetragen sind, könnte man ja doch auf die Idee kommen, dass schulischer Erfolg oder Misserfolg gar nicht allein nur von Begabung und Können abhängen, sondern eben auch vom Äußerlichen, von den Bedingungen, unter denen Schülerinnen und Schüler sie lernen, gelernt haben, Bedingungen, denen sie manchmal regelrecht ausgesetzt sind oder waren, ich habe es schon erwähnt, denken Sie dabei nur an die sogenannte Corona-Zeit. Schulischer Erfolg oder Misserfolg hängt also auch davon ab, wie Schule von denen gemacht wird, die sich die Schule zum Mittelpunkt ihres Berufslebens erwählt haben. Und das sind ihre Lehrerinnen und Lehrer. Natürlich auch von denjenigen, die Rahmenvorgaben zu verantworten haben. Und das sind beispielsweise die Abgeordneten unseres Landtags, Politikerinnen im Kultusministerium, Entscheidungsträgerinnen in den Rathäusern oder auch von Schulleitungen beispielsweise und von anderen mehr. Entscheidend aber scheint mir zu sein, Schule ist nicht immer gleich. Schule muss nicht immer so sein, wie sie ist. Sie kann sich verändern, vielleicht muss sie sich verändern. Sie kann sich verändern, weil sie eben gemacht ist, bewusst gestaltet, zum Wohl von Schülerinnen und Schülern oder eben zum Unwohl. Zum Beispiel, wenn Sie als staatliche Erziehungsanstalt mit besten Auslese daherkommt. Thomas Mann jedenfalls fühlte sich zutiefst abgestoßen von den starren klassischen Lehrplänen und den trockenen Unterrichtsgegenständen. Und seine Lehrer, die haben ihn als gleichgültig, unmotiviert und völlig verstockt erlebt. Er selbst hat auf dem Hintergrund seiner eher negativ erlebten Schulzeit allerdings eine wirklich bemerkenswerte Vorstellung davon entwickelt, wie Schule eigentlich sein müsste. Sie solle die geistige Neugier der Kinder und Jugendlichen wecken, statt sie zu braven, gut funktionierende Lernmaschinen zu erziehen. Und natürlich findet sich dieser Blick von Thomas Mann auf Schule auch in seinen Romanen und Erzählungen, wieder von Tonio Kröger über den Jahrhundertroman Buddenbrooks bis zu seinem verschmitzten Loblied auf den Hochstapler Felix Krull. Wenn Sie erlauben, im 11. Kapitel der Buddenbrooks schildert Thomas Mann zum Beispiel das große Leiden seines kleinen Helden Johann Buddenbrook in und an der Schule. Hanno, so nennt man den feinsinnigen Knaben. Hanno leidet, weil er die Sinnlosigkeit der ewigen Paukerei in den verschiedenen klassischen Schulfächern durchschaut. Und er verachtet die Lehrkräfte, die ihre Autorität in erster Linie auf ihre übergeordnete Stellung stützen, auf ihr Amt und auf ihre Macht zu tadeln, zu strafen und schlechte Noten erteilen zu können. Anderes Beispiel. Der überaus charmante, eloquente und sehr kreative Hochstapler Felix Krull, der lügt und betrügt in dem gleichnamigen Roman, wo immer es auch geht und wenn es zu seinem eigenen Vorteil ist. Und das ohne jedes Schuldgefühl, ohne jede Reue. Dieser Filou macht eine atemberaubende Karriere durch seine Schwindeleien und seine Vorstellungskunst. Landet aber schließlich dann doch im Gefängnis. Dieser liebenswürdige Dauerschwindler war auch einmal Schüler gewesen. Mit großem Widerwillen geht er nur zur Schule, wenn er denn überhaupt mal geht. Enorme Fehlzeiten häuft er an. Sehr wenige allerdings nur unentschuldigt. Warum? Weil er die Unterschrift seines Vaters nahezu perfekt nachahmen kann. Und weil er krankheitsbedingte Unpässlichkeiten derart gekonnt zu Hause vorspielt, dass ihn seine Eltern auch ohne gefälschte Unterschrift von sich aus in der Schule höflich entschuldigen. Und dieser Obergauner und Erzluftikus blickt auf seine eigene Schulzeit und auf seine Schule in seinen Lebensbekenntnissen zurück. Meine wachsende Abneigung gegen dieses feindselige Institut noch besonders zu begründen, erachte ich für überflüssig. Die Bedingung, unter der ich einzig zu leben vermag, ist Ungebundenheit des Geistes und der Fantasie. Und so kommt es, dass die Erinnerung an meinen langjährigen Aufenthalt im Zuchthaus mich weniger unliebsam berührt als diejenige an die Bande der Knechtschaft und Furcht, in welche die scheinbar ehrenvollere Disziplin des kalkweißen, kastenartigen Schulhauses die empfindsame Knabenseele schlug. Schule schlimmer als ein Gefängnis. Schule als Martyrium. Vielleicht ein wenig übertrieben in der Wortwahl, aber sie kann schon ganz schön aufs Gemüt drücken, denke ich mir. Die Schule, zumindest bei den Empfindsameren und all diejenigen, die die Freiheit des Geistes und der Fantasie unbedingt für ihre eigene Entwicklung, für ihr eigenes Leben brauchen. Und trifft das nicht eigentlich auf uns alle zu? Wirkt sie nicht wie ein Lebenselixier auf den Menschen überhaupt, diese Freiheit und Ungebundenheit des Geistes und der Fantasie? In seinem Roman Dr. Faustus lässt Thomas Mann den Musiklehrer Wendel Kretschmer auftreten. Kretschmer ist ein echter Gegenentwurf zu den üblichen Lehrern seiner Zeit. Dieser Lehrer stellt nämlich fest, dass es beim Lernen nicht auf das Interesse der anderen ankommt, sondern auf das eigene. Und hieraus entwickelt er einen Grundsatz, der, ich denke, hochmodern und hochaktuell ist. Nämlich, dass es für den Lehrer und die Lehrerin in erster Linie darum gehen muss, Interesse bei den Schülerinnen zu erregen, zu kreieren. Vielleicht ein zuerst noch ungeahntes, wir würden heute sagen, ihr latentes Interesse in den Begegnungen mit Schülerinnen und Schülern zu kreieren und daran den eigenen Unterricht auszurichten. Also den einzelnen Schüler, die einzelne Schülerin ins Zentrum des täglichen Unterrichtens zu stellen und dessen oder deren wachgerüttelten Interessen, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu dienen. 1947 hatte Thomas Mann diesen Musiklehrer, diesen hochmodernen Pädagogen kreiert. Deutschland und halb Europa lagen in Schutt und Asche. Der Zweite Weltkrieg hatte 75 Millionen Menschen das Leben gekostet. 1 Million davon waren in Auschwitz ermordet worden, überwiegend Jüdinnen und Juden. Ermordet von Menschen, die in ihrer Schulzeit Gedichte, Dramen und Romane von Schiller, von Goethe, von Hölderlin gelesen hatten, Klassiker der deutschen Literatur, allesamt durchdrungen von der Liebe zum Leben und von der Achtung vor dem Menschen. Gelesen hatten sie sie wohl, aber verstanden oder gar verinnerlicht hatten sie sie offenbar nicht. Die alte Schule, diese beschriebene Art zu unterrichten, war nicht nur völlig erfolglos geblieben. Nein, sie hatte die totale Barbarei nicht nur nicht verhindert, sie hatte sie offensichtlich mit verursacht. Und auch deshalb setzte Thomas Mann mit seinem Dr. Faustus im Jahr 1947 ein Zeichen. Und er setzte mit diesem Musiklehrer auf einen grundlegenden Neubeginn. Ist es nicht eigentlich wundervoll, dass dieser Neubeginn nach der apokalyptischen Katastrophe und dem totalen Niedergang jeglicher Menschlichkeit gerade die Institution Schule und den Unterricht im Blick nimmt und dort die einzelne Schülerin, den einzelnen Schüler mit deren individuellen, latenten Fragen, Interessen, den vielfach erst noch schlummernden Fähigkeiten und mit den sich langsam entwickelten Fertigkeiten. Und er setzt auf die Beziehung zwischen Lehrerinnen und Schülerinnen, die zwar in ihren Lebensalter und Aufgabenstellung sehr unterschiedlich sind und deren Verhältnis auch nicht symmetrisch sein kann, die aber gleichermaßen verbunden miteinander sind in der gemeinsamen Zielsetzung, nämlich den einzelnen Schüler, die einzelne Schülerin bestmöglich zu begleiten und zu unterstützen, damit die individuellen Interessen geweckt werden, die individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten je nach Vermögen ausgebildet werden. Hattie lässt grüßen. dass die Schulzeit eine sehr wichtige Phase im Leben von jedem, von jeder ist, das ist unbestritten. Auch dass Bildung nicht nur ein hohes Gut ist, sondern auch der Schlüssel für die Zukunft des Einzelnen, der Gesellschaft, ja, ich denke, des Globus überhaupt, das hört man ja Land auf und Land ab in allen Sonntagsreden. Nimmt man den Musiklehrer Kretschmer, den kleinen Hanno und den Hochstapler Krull so richtig ernst und denkt sie einmal konsequent zu Ende, dann gründet auf ihnen und ihren Vorstellungen von Schule, von Unterricht, von Lehrer-SchülerInnen-Beziehung eine noch mögliche, bessere Zukunft für uns alle. Und diese Zukunft ist eine humane, eine menschliche, die den anderen respektiert und achtet, die die Schöpfung in ihrer Vielfalt und dem natürlichen Gleichgewicht bewahrt, die keine Kriege mehr duldet und keinen zerstörerischen Raubtier-Egoismus von einzelnen Superreichen oder Supermächtigen. Jetzt reicht's. Nun zurück zu meiner eigentlichen Aufgabe, nämlich Sie alle herzlich hier zu begrüßen, zu Ihrer Abiturfeier. Ich hoffe, Sie sehen es mir nach, dass ich ein paar persönliche Gedanken zu den Themen Schule, Schulzeit, Wohlgefühl und Freiheit des Geistes und der Fantasie eingestreut habe. Ein wenig natürlich auch in der Hoffnung, dass möglicherweise latent vorhandene Interessen an Thomas Mann bei dem einen oder anderen angeregt werden. Aber wie dem auch sei, ich hoffe auf jeden Fall, dass Sie, wenn Sie an Ihre Schulzeit am LMG zurückdenken und Bilanz ziehen, jetzt und auch später zu einem anderen Urteil kommen als Hanno oder Felix Krull. Ich hoffe nicht, dass Sie den Unterricht am LMG durchgehend als sinnlose Paukerei erlebt haben und Ihre Lehrer als Scheinautoritäten, die mit schlechten Noten regiert und diszipliniert haben. Ich hoffe nicht, dass Sie das LMG vor allem als kastenartiges Haus in Erinnerung behalten, das schlimmer als jedes Zuchthaus Ihre Seelen schlug. Ich hoffe, dass Sie vielmehr hier während Ihrer Schulzeit überwiegend die Vorstellung des Musiklehrers Kretschmer von einer guten Schule wiederfinden und erleben konnten, dadurch, dass Ihre individuellen Interessen immer wieder einmal erregt werden konnten, frei im Geist und in der Fantasie, dass Ihre Lehrkräfte als fachkompetente Begleiter und Förderer erleben konnten und in Erinnerung gehalten und mit ihnen in dankbarer Sympathie verbunden bleiben, so wie hoffentlich mit der ganzen Schule und mit ihrer Schulzeit am LMG überhaupt. Im Namen der Schulgemeinschaft wünsche ich Ihnen an dieser Stelle, am Ende Ihrer Schulzeit und am Ende meiner etwas langen Begrüßung von ganzem Herzen alles erdenklich Gute auf Ihrem Lebenswegen und freue mich jetzt schon auf ein Wiedersehen, wann immer und wo immer es sein wird.